Ich lese euch den Predigttext, der im Lukas-Evangelium steht, im ersten Kapitel, die Verse 5 bis 25 und 57 bis 64. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel, und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar, und jetzt waren sie beide alt. Einmal, als Zacharias vor Gott seinen Dienst als Priester versah, weil seine Abteilung damit an der Reihe war, wurde er nach der für das Priesteramt geltenden Ordnung durch das Los dazu bestimmt, in dem Tempel des Herrn zu gehen und das Rauchopfer darzubringen. Während der Zeit, in der das Rauchopfer dargebracht wurde, stand die ganze Volksmenge draußen und betete. Da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er sah ihn auf der rechten Seite des Rauchopferaltars stehen. Zacharias erschrak und wurde von Furcht gepackt. Doch der Engel sagte zu ihm: Du brauchst dich nicht zu fürchten, Zacharias. Dein Gebet ist erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn schenken. Dem sollst du den Namen Johannes geben. Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Zacharias sagte zu dem Engel, woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung. Der Engel erwiderte: Ich bin Gabriel. Ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da bemerkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihnen durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten 5 Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte: Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen. Für Elisabeth war die Zeit der Entbindung gekommen und sie brachte einen Sohn zur Welt. Ihre Nachbarn und Verwandten hörten, dass der Herr Erbarmen mit ihr gehabt und ihr auf so wunderbare Weise geholfen hatte, und freuten sich mit ihr. Als das Kind 8 Tage alt war, kamen sie zu seiner Beschneidung zusammen. Sie wollten ihm den Namen seines Vaters Zacharias geben. Doch die Mutter des Kindes widersprach. Nein, sagte sie, er soll Johannes heißen. Aber es gibt doch in deiner Verwandtschaft keinen, der so heißt, wandten die anderen ein. Sie fragten deshalb den Vater durch Zeichen, wie er das Kind nennen wollte. Zacharias ließ sich ein Schreibtäfelchen geben und schrieb darauf: Sein Name ist Johannes. Während sich noch alle darüber wunderten, konnte Zacharias mit einem Mal wieder reden. Seine Zunge war gelöst und er pries Gott.
Guten Morgen auch von mir. Vielen Dank, Rebecca, für diesen etwas längeren Text heute, den du vorgelesen hast. Ich bin Tobias, ich bin Pastor hier bei Mittendrin und ich freue mich heute, diese Adventszeit gemeinsam mit euch zu beginnen. Ich weiß, mein Sohn ist heute Morgen Ich stehe sonntags immer recht früh auf, weil ich dann noch nicht durchgehe, und er kam auch schon recht früh und meinte, ich kann nicht mehr schlafen, weil ich meinen Adventskalender aufmachen will. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ging an diesem Morgen, ob euch schon so auf diese Adventszeit freut. Ich finde, vielen Dank auch an euch. Es war schon eine schöne Einstimmung in diese Adventszeit mit dem tollen Chor. Und ich freue mich, dass es diese Adventszeit gibt. Zeit, wo wir uns ein bisschen vorbereiten. Also in ganz vielen christlichen Festen, die es so gibt, gibt es oft so eine Vorbereitungszeit. Vielleicht kennt man das so vor Ostern, Karfreitag, da gibt es die Fastenzeit. Also eine Zeit, wo man sich ganz bewusst nochmal bewusst macht, okay, jetzt kommt das Osterfest. Und in ähnlicher Weise ist eigentlich auch das, die Adventszeit so eine Vorbereitungszeit auf das, was dann kommt, nämlich auf Weihnachten. Und nicht nur so eine ganz praktische Vorbereitungszeit, die wir ja auch alle irgendwie so kennen. Ja, wir müssen jetzt dekorieren, vielleicht habt ihr das schon, wir müssen Geschenke besorgen, wir müssen gucken, was gibt es Weihnachten an den Heiligabend, ersten Feiertag, zweiten Feiertag, was gibt es da zu essen, das muss geplant werden, wer kommt. Nee, eigentlich geht es in dieser Adventszeit um so eine innerliche Vorbereitung. Also eine Vorbereitung auf das, was noch so kommt. Und deswegen haben wir, wie Konstantin schon gesagt hat, auch diese Predigtreihe, wo wir uns jetzt in den nächsten Gottesdiensten ein bisschen damit beschäftigen wollen, um uns vielleicht so innerlich auf diese Weihnachtszeit, auf Weihnachten vorzubereiten, und haben dieses Thema überrascht von Weihnachten. Ich bin manchmal überrascht von Weihnachten, wie schnell das auf einmal kommt, aber das ist wahrscheinlich in deiner Frage nicht so gemeint gewesen. Dass es kommt, ist irgendwie klar, aber ich glaube, in diesen Weihnachtsgeschichten und Weihnachtstexten und auch dem wir gerade gehört haben, sehen wir immer wieder, dass Weihnachten damals Menschen total überrascht hat und eine große Überraschung da drin war. Auch manchmal kommt so eine große Überraschung in so eine Situation von Menschen, die eigentlich eine große Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben gerade erleben. Und von zwei solchen Leuten habt ihr gerade gehört, von Rebecca, zwei Menschen, denen es genauso ging. Also in ihrem Leben war nicht alles super, war auch vielleicht nicht alles schlecht, aber es war gerade in einem Punkt eine große Hoffnungslosigkeit in ihrem Leben. Und da kommt diese Adventszeit, diese Überraschung in ihr Leben. Und den ersten Gedanken, und möchte ich heute mit euch wirklich mal so ein bisschen reinschauen in diesen Text, ist tatsächlich: Die Hoffnungslosigkeit im Advent, habe ich das mal genannt. Vielleicht nicht das, was man am ersten Advent hören will, aber es geht auch noch ein bisschen weiter. Also die zwei Menschen, die hier vorgestellt werden, Zacharias und Elisabeth, das sind zwei Menschen, wo man vielleicht auf den ersten Blick sagen würde heute, okay, mit unserer Wirklichkeit heutzutage hier in Cottbus haben die doch nicht wirklich was zu tun. Also allein schon der Job von Zacharias Priester, was ist das? Vielleicht ich als Pastor noch am ehesten. Und dann haben sie gelebt vor 2000 Jahren, nicht in Deutschland, nicht in Cottbus, sondern in Israel. Was hat das mit uns zu tun? Aber ich glaube, gerade wenn man sich so ein bisschen ihre Hoffnungslosigkeit, ihre Themen, ihre Fragen anschaut, sieht man, dass die beiden doch gar nicht so weit weg sind von uns, auch 2000 Jahre später, ganz woanders, nämlich in Cottbus. Von den beiden wird beschrieben, Vers 6, vielleicht habt ihr es vorhin gehört, also dass die zwei Leute, Elisabeth und Zacharias, zwei Menschen waren, die eigentlich sehr religiös waren. Sie glaubten an Gott, sie hielten sich und es war auch an die Gebote. Und dann wird aber auch noch beschrieben, beide konnten keine Kinder mehr kriegen. Elisabeth war unfruchtbar und mittlerweile waren beide auch ganz schön alt. Wie alt steht hier nicht, aber zu alt, um eigentlich Kinder zu bekommen. Und wir schauen uns als erstes aber mal Zacharias an und wo vielleicht bei ihm auch so ein bisschen die Hoffnungslosigkeit hier im Advent bei ihm irgendwie sichtbar wird. Also Zacharias war ein Priester, und vielleicht nur, um es so ein bisschen zu klären, ganz kurz, also damals gab es Priester, es gab in Israel, in Jerusalem einen Tempel und es gab 18.000 Priester zu der Zeit ungefähr. Und mit den Priestern wurden eingeteilt in so verschiedene Abteilungen und die waren da dran im Tempel, um den Tempel herum, ihren Dienst zu machen, meistens so zwei Wochen im Jahr war das dran, und dann zu großen Festen, da kam man dann auch nochmal zusammen. Und er war jetzt dran, mit seiner Abteilung in dieser Woche den Dienst da im Tempel zu machen. Und in dieser Zeit, in der Zacharias das aber gemacht hat, war insofern für dieses israelitische Volk eine besondere Zeit, weil es eine Zeit war, wo man eher so, was den Glauben anging, auf die Vergangenheit geschaut hat. Also, wenn ihr in der Bibel schon mal gelesen habt, dann war es so, dass da viel passiert ist, aber zu der Zeit, wo das jetzt die erste Weihnachtsgeschichte passiert, war es schon 400 Jahre her, dass so ein letzter irgendwie Prophet da war, wo irgendwas mit Gott passiert ist. Und so schaute man eher auf das, was denn damals mal da, wo Gott doch noch aktiv früher mal gewirkt hat. Und in dieser Zeit ist jetzt Zacharias Priester hier in seinem Dienst und er glaubte an Gott, er glaubte an seine Weisungen. Also man würde sagen, heute er war ein religiöser Mensch. Aber wenn wir uns anschauen, wie er hier so ein bisschen reagiert auf das, was passiert, dann merken wir, dass er wohl nicht unbedingt damit rechnete, dass in seinem Glauben irgendwie so eine Realität reinkommt, dass Gott auch jetzt noch wirkt. Also wir sehen das in seiner Reaktion als etwas völlig Unvorhersehbares passiert. Also er ist geschockt, er rechnet nicht damit. Also man könnte vielleicht sagen, wäre diese Begegnung irgendwie passiert, so Sonntagnachmittag auf dem Sofa, nach dem Mittagsschlaf, dass man da nicht damit gerechnet hätte, würde man sagen, ja, aber eigentlich, Zacharias hat eine Gottesbegegnung in diesem Moment, so wie es in diesem Text hält, an einem ganz besonderen Ort. Also er ist im Gottesdienst, so wie ihr heute, er ist im Tempel und dazu noch das, was hier beschrieben wird, er ist derjenige, der ins Innere des Tempels gegangen ist und damals das Rauchopfer dargebracht hat und das konnte jeder Priester nur einmal in seinem Leben machen. Also es war eigentlich ein ganz besonderer Moment, ein ganz besonderer Ort, eine außergewöhnliche Situation, wo man vielleicht, wenn man religiös ist, sagen könnte, okay, da könnte man rechnen, dass man irgendwie Gott begegnet. Aber damit rechnet Zacharias überhaupt nicht. Und es zeigt uns, dass er wahrscheinlich irgendwie das gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass Gott doch tatsächlich jetzt auch in seiner Zeit irgendwie noch aktiv irgendwie handeln könnte. Und das sehen wir dann nochmal, als der Engel ihm dann sagt, Zacharias, deine Frau wird ein Kind bekommen. Was ist seine Reaktion? Das ist ja ein wahnsinniges Versprechen, aber ich kann das eigentlich nicht glauben, dass das passiert. Woran soll ich das sehen? Der Engel betont das ja auch nochmal in dem Text gesehen. Also er glaubte dem nicht. Also wieder, er hat es nicht auf dem Schirm, dass Gottes Eingreifen irgendwie noch passieren könnte in seiner Situation. Und man könnte vielleicht sagen, dass der Glaube von Zacharias ein bisschen zusammengeschrumpft war. Zusammengeschrumpft, sodass Wunder, Eingreifen von Gott ganz konkret in seinem Leben irgendwie nicht mehr real waren. Also es eigentlich nur noch so eine äußere Hülle war. Er glaubte an Gott, definitiv wird ja auch beschrieben, er hielt sich an die Dinge, die irgendwie in der Bibel standen, aber so, dass jetzt, in meinem Hier und Jetzt irgendwie was passieren könnte, er war ja vielleicht eher so ein bisschen leer gelaufen, könnte man sagen. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, ich kenne euch nicht alle, aber ich glaube, das ist eine Erfahrung, die man auch als Christ heutzutage machen kann. Dass man sagt, ja, ich glaube das und ich bin auch irgendwie davon überzeugt, aber so wirklich in meinem Leben, es fühlt sich doch eher auch so zusammengeschrumpft an. Und manchmal ist da vielleicht wirklich eine Hoffnungslosigkeit drin, weil was soll einem da helfen, da wieder herauszukommen? Also indem man noch mehr in diese Hülle investiert und noch mehr auf die Äußerlichkeiten, noch mehr in den Gottesdienst geht, noch mehr das macht. Letztlich merkt man, alleine kommt man vielleicht gar nicht so richtig da raus. Das ist Zacharias, seine Hoffnungslosigkeit. Und dann sehen wir Elisabeth. Sie vereint mit Zacharias genau diese Situation der Kinderlosigkeit. Und sie erlebt, würde ich sagen, diese Hoffnungslosigkeit eigentlich in diesem massiv enttäuschten Lebenswunsch, den sie in ihrem Leben hat. Den Wunsch, Mutter zu werden, wie es hier beschrieben wird, in ganz nüchternen Worten, sie ist unfruchtbar und mittlerweile zu alt. Und es gibt, da bin ich von überzeugt, Menschen auch hier unter uns heute, die, glaube ich, sagen würden, okay, dieses Empfinden, das ist nicht 2000 Jahre weg, sondern das kann ich ganz gut nachvollziehen. Es gibt Menschen unter uns, die wissen, was es bedeutet, vielleicht temporär oder grundsätzlich, obwohl man sich es wünscht, keine Kinder bekommen zu können. Und so ist das nicht nur ein Problem von damals, sondern eins von heute. Und trotzdem, selbst wenn wir das wissen, dass es vielleicht manche betrifft, ist es, glaube ich, sehr schwer nachzuvollziehen, wie es für eine Person ist, der es so geht. Und ich habe in einer Zeitung was gelesen, fand ich sehr spannend, wo verschiedene Frauen und Männer interviewt werden, einfach mal auszudrücken, wie es für sie ist, wie sie mit diesem Thema umgehen. Und ich lese euch das einfach mal vor, was eine Frau schreibt. Und ich glaube, es kann uns helfen, das ein bisschen mehr zu empfinden. Sie sagt, Ich denke, das, was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, wie allgegenwärtig das Thema für das Leben ist. Es beschäftigt einen die ganze Zeit. Wenn man nicht weiß, was in Bezug auf Kinder in der Zukunft werden wird, dann ist das ganze Leben so ein bisschen wie auf Pause gestellt. Von Monat zu Monat muss man Entscheidungen aufschieben. Soll ich den anderen Job annehmen oder nicht? Sollen wir umziehen und wohin? Sollten wir wirklich das Ersparte für den Urlaub ausgeben oder lieber nicht? Was ist, wenn es doch noch passiert? Alles dreht sich darum, dieses Rätsel zu klären. Und dann schreibt sie, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr es bedeutet, einfach bestimmte Lebensschwellen nicht mitzuerleben. Der erste Tag in der Schule, Muttertag, Schulabschluss, all die kleinen Dinge, die Leute als ganz normal empfinden, aber für Eltern und für Menschen, die keine Kinder haben können und sich das wünschen, sind es konstante Erinnerungen an eine Lücke im eigenen Leben. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich glaube, es hilft uns zu verstehen, was das eigentlich bedeutet und was es wahrscheinlich auch für Elisabeth bedeutet hat, in dieser Situation kinderlos zu sein und gerade noch in einer Kultur, wo es manchmal eher so ein bisschen als Schande angesehen wurde, keine Kinder zu kriegen und wo es nicht normal war, dass man entschieden hat, nee, wir wollen keine Kinder kriegen. Und sie war kinderlos in dieser Zeit. Und ich denke, dass hier die Verbindung von diesem Ehepaar 2000 Jahre her zu unserer Zeit heute, auch heute 2024 eigentlich sehr klar ist. Aber ich glaube, dass diese Erfahrung, die Elisabeth hier macht, aber auch eine Erfahrung ist, die wie so ein Beispiel für ganz ähnliche Erfahrungen ist. Situationen, in denen wir eigentlich damit gerechnet haben, dass wir so den nächsten, aus unserer Sicht vielleicht natürlichen Schritt gehen werden, aber dann passiert es nicht. Zum Beispiel, dass man sich wünscht, vom Single-Sein zum dauerhaften Partnerschaft oder von dauerhafter Partnerschaft zu einer Ehe oder eben von Kinderlosigkeit zum Elternsein. Und nehmen wir mal das Beispiel Partnerschaft. Vielleicht erwartet man das ganze Leben lang so unterschwellig, dass es ja natürlich automatisch irgendwann so passieren wird, dass man den Partner finden wird, selbstverständlich. Man hat vielleicht Bilder im Kopf, Erwartungen, Hoffnungen, aber für manche Menschen scheint es irgendwie nicht zu klappen, obwohl sie sich das wünschen. Und die Jahre gehen vorbei, die Beziehungen gehen vorbei, aber der nächste Schritt in dieser Hinsicht passiert nicht. Und ich glaube, dieser Ausdruck oder diesen Text, den diese Frau über das Kinderlossein geschrieben hat, kann man, glaube ich, auch sehr gut darauf 1:1 übertragen. Was schreibt sie, wenn man das mal auf Partnerschaft ummünzt? Ich lese euch das einfach auch nochmal vor. Das, was die Menschen nicht verstehen, ist, wie allgegenwärtig das Thema für das Leben ist. Es beschäftigt einen die ganze Zeit, wenn man nicht weiß, was seine Zukunft in Bezug auf einen Partner werden wird, dann ist das ganze Leben wie auf Pause gestellt. Von Monat zu Monat muss man Entscheidungen aufschieben, soll ich den anderen Job annehmen oder nicht, soll ich umziehen und wohin, sollte ich wirklich das Ersparte ausgeben oder lieber nicht, was, wenn es doch passiert. Alles dreht sich darum, dieses Rätsel zu klären und je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie sehr es bedeutet, einfach Lebensschwellen nicht mitzuerleben. Gemeinsam Urlaube, Hochzeitstag, das gemeinsame Einrichten der Wohnung, all die kleinen Dinge, die Leute als ganz normal empfinden, aber für Menschen, die keinen Partner haben, aber sich einen wünschen, sind es konstante Erinnerungen an eine Lücke im eigenen Leben. Man sitzt irgendwie fest, man kann es nicht lösen, aber man sehnt sich vielleicht dabei. Und das trifft, glaube ich, nicht für alle zu. Ich glaube, nicht jeder, der keinen Partner hat, ist das. Aber für manche ist es vielleicht genau das, diese Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit, die einen irgendwie ganz viel im Leben irgendwie beschlagnimmt und beeinflusst. Und wir sehen diese Hoffnungslosigkeit bei Elisabeth, bei Zacharias und in ihrem Leben. Und ich glaube, da gibt es aber noch ganz viele verschiedene andere, vielleicht Krankheiten, die irgendwie permanent sind. Ein Streit, der in der Familie jetzt schon so viele Jahre und er wird einfach nicht besser. Eltern, mit denen man nicht mehr klarkommt oder Kinder, die nichts mehr von einem wissen wollen. Und irgendwie merkt man auch, und das merkt man hier, sind einige von euch irgendwie mit Gott unterwegs und glauben an Gott. Andere sind vielleicht heute zum ersten Mal da, aber irgendwie merkt man, dass das auch irgendwie eine Realität ist, die irgendwie völlig unabhängig davon ist, ob ich sagen würde, ich glaube an Gott, bin Christ, oder ich sage, ich habe mit dem ganzen Thema gar nichts zu tun. Es sind Themen, die uns irgendwie bewegen und unsere Hoffnungslosigkeit vielleicht manchmal in uns auslösen. In der Geschichte, und das finde ich sehr spannend, passiert aber auch plötzlich etwas. Es passiert, und das habt ihr vorne vielleicht auf dem Programmheft schon als Thema gesehen, es passiert ein Wunder. Und das ist mein zweiter Punkt, das Wunder im Advent. Zacharias begegnet diesem Engel und Elisabeth wird schwanger und bekommt wirklich ein Kind. Zacharias ist zwischenzeitlich stumm, also gleich mehrere Wunder, die hier passieren. Aber ich glaube, von all diesen Themen, die man so rund um die Weihnachtszeit, Adventszeit so hat, vielleicht Friede, Freude, Gemeinschaft, Liebe, all diese Themen, wenn wir da das Thema Wunder reinnehmen, würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Thema Wunder das, womit wir am ehesten heutzutage wahrscheinlich ein Problem haben. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so, als er gerade den Text gehört hat, dachte er, jo, schöne Geschichte von damals, was hat das, wie kann man heute noch daran denken oder heute noch daran glauben? Was macht man damit für uns im Jahr 2024 als modern denkende Menschen? Und ich möchte mit euch heute mal in dieses Thema Wunder ein bisschen reinschauen, wie das hier beschrieben wird und wie wir das in der Bibel auch immer wieder vorgestellt werden. Und als erstes vielleicht mal so diese Frage, was ist eigentlich ein Wunder? Meine Definition vielleicht am Anfang, die man hier sieht, klingt vielleicht sehr banal, aber ich glaube, da steckt manches drin. Ich glaube, man kann sagen, bei einem Wunder passiert etwas, was nicht normal ist. Beim Wunder passiert etwas, was nicht normal ist. Oder man könnte auch hier sagen, Gott tut etwas, was nicht normal ist. Und das können wir hier überall in dem Text sehen. Normalerweise oder normal wäre gewesen, dass Zacharias und Elisabeth kein Kind bekommen, aber sie bekommen einen. Sie sind unfruchtbar und zu alt. Das Normale ist, dass wenn man in einer Situation in dem Alter ist, das nicht mehr kommt. Bei Zacharias ist es vielleicht ganz ähnlich. Das Normale ist es, er geht in den Tempel, er macht seinen Dienst als Priester. Das Normale war, dass er Gott nicht auf diese übernatürliche Art und Weise irgendwie begegnet. Er war schon lange Priester, doch plötzlich passiert etwas, was keiner irgendwie für möglich gehalten hat. Und der Text macht ganz klar, ein Wunder zeichnet sich dadurch aus, dass etwas passiert, was irgendwie nicht normal ist, was man nicht als normal bezeichnen kann. Und dann gibt es noch so eine zweite Definition, die erstmal auch sehr banal ist, aber glaube ich auch sehr wichtig ist, denn sobald ein Wunder auftritt, passiert etwas bei allen Menschen, die das irgendwie mitkriegen. Und zwar so wie das Wort Wunder schon sagt, und das kam in dem Text ja auch mehrfach vor, zweimal, die Leute wunderten sich. Also einmal bei Zacharias am Anfang, er ist lange im Tempel und kommt dann irgendwie stumm wieder raus und die Leute wunderten sich, das ist nicht normal. Normalerweise kommt der Priester wieder raus und dann hält er den Segen, aber sie wunderten sich. Und dann ganz am Ende, wo Elisabeth den Namen irgendwie von dem Kind durchgibt und dann Zacharias aufschreibt auf die Tafel, auf einmal wieder reden kann, die Leute wunderten sich. Ein Wunder ist etwas, so banal wie das klingt, etwas, was zur Verwunderung führt. Aber was ist das eigentlich für eine Reaktion, wenn man sich wundert? Was passiert da? Ich glaube, es ist, dass man absolut überrascht ist. Und ich finde die Beobachtung total wichtig, weil es nochmal unterschreibt, dass ein Wunder niemals eine normale Angelegenheit ist. Niemals das zu Erwartende. Die Leute sind verwundert und es passiert nicht das Normale. Manchmal bekommt man vielleicht, und vielleicht ist das auch schon, was ihr so in Kirche manchmal vielleicht so ein bisschen mitgekriegt habt, manchmal bekommt man vielleicht den Eindruck, vielleicht auch von Christen, und das habt ihr vielleicht mitgekriegt, dass Wunder eigentlich das völlig Normale ist. Du hast irgendein Problem in deinem Leben und jemand sagt zu dir, ja komm, wir beten darüber und dann wird es schon passieren. Kein Problem. Wunder ist doch was Normales. Aber ich glaube, wenn ich diese Bibeltexte und gerade diese Weihnachtsgeschichten uns angucken, dann sehen wir, dass Wunder in keinem Text irgendwie das Normale ist. Das, was man erwartet hätte, keinem Fall. Und wir haben hier mit diesen Leuten, denen das begeht, mit total gläubigen Leuten zu tun. Also Leuten, die an Gott geglaubt haben, dass es ihn gibt und trotzdem sind sie alle komplett verwundert. als Zacharias die Nachricht bekommt, dass er Vater wird, sagt er nicht, ja endlich, habe ich auch für gebetet, war ja klar, dass das jetzt passiert und ich noch ein Kind bekomme. Er hat auch nicht gesagt, logisch, Gott kann ja gute, große Dinge tun, ist ja klar, war ja klar, wussten wir ja, dass das irgendwann passieren wird. Sondern es hat ihm erstmal die Sprache verschlagen und dann auch direkt die Sprache verschlagen. Er hat es nicht geglaubt, er hat es nicht kommen sehen, dass das noch passieren wird. Vielleicht hat er lange Jahre damit gehofft und gerechnet. Der Engel sagt ja auch, ich habe dein Gebet erhört, wahrscheinlich viele Jahre gebetet. Aber dass es noch passiert, der Zug war wahrscheinlich abgefahren. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, wenn wir über Wunder nachdenken, dass Wunder, man könnte sagen, keine Massenware sind. Also nichts, was einfach so passiert und wo wir wissen, okay, das ist klar. Und das in den Weihnachtsgeschichten ist es immer pure Überraschung, wenn Gott auf einmal wirkt. Und da steckt, glaube ich, eine tolle Botschaft für uns alle drin. Und vielleicht auch gerade für dich, wenn du sagst, also vielleicht so der christliche Glaube, da kann ich noch irgendwie was mit anfangen, aber gerade so diese Perspektive, dass es Wunder gibt, irgendwas, was nicht normal ist, das ist mir ein bisschen zu abgespaced. Da kann ich irgendwie nicht mitgehen, das kann ich vielleicht in so Geschichten hören. Aber ich glaube, was wir in diesen Geschichten sehen, was ich sehr ermutigend finde, wenn du so denkst, wenn du kein Wunder erwartest, dann bist du immer noch genau im Zielpublikum, um so ein Wunder zu erleben. Weil keiner in diesen Weihnachtsgeschichten hat eigentlich damit gerechnet, dass so etwas passiert. Zacharias und Elisabeth haben es nicht erwartet in der ganzen Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef haben es nicht erwartet, dass das mit Jesus passiert. Die Engel, als sie da auf dem Feld waren, haben nicht damit gerechnet, dass auf einmal, die Hirten haben nicht damit gerechnet, dass Engel auf einmal am Himmel sind. Ein Wunder ist etwas, was du nicht erwartest und kommen siehst. Und wenn du vielleicht gerade sagst, ich erwarte von diesem Jahr nicht mehr so viel, ich erwarte vielleicht auch nichts von diesem Weihnachten oder ich erwarte vielleicht auch nicht besonders viel mehr von Gott, dann kann ich dir sagen, dann bist du genau in der Gruppe von Menschen, wo Gott gerne überrascht und ein Wunder tut und verwundert. Das ist die eine Seite von der Definition. Ich möchte trotzdem noch ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, da viel drin steckt, nämlich wenn wir uns anschauen, was ist ein Wunder nicht? Also ein Wunder ist etwas nicht Normales, was Leute überrascht, aber was ist ein Wunder denn nicht, was wir hier in der Bibel sehen? Ein Wunder, würde ich sagen, ist keine selbstverständliche Versorgung. Was meine ich damit? Also manchmal denken wir vielleicht, und vielleicht ist das auch, wenn du schon Christ bist, die viele Jahre, dass du irgendwie denkst, ja, als Christ ist es so, dass Gott uns doch selbstverständlich mit all dem versorgt, was wir brauchen und das, was wir wollen. Und vielleicht hast du es bis jetzt auch so manchmal so erlebt. Also Gott ist ja der Versorger und wir werden das schon bekommen, was wir brauchen und was wir wollen. Zumindest wird er auf jeden Fall all das Schwierige doch bestimmt von mir abhalten, weil ich ja mit ihm unterwegs bin und dann wird es das nicht mehr geben. Also man könnte es vielleicht vergleichen wie mit so einem kommunalen Energieversorger. Also stellt euch mal vor, die Stadtwerke Cottbus, was zeichnet solche Stadtwerke aus? Sie versorgen uns mit Strom, mit Wasser, mit Gas. Und nicht nur einfach so, mal kommt's, gerade in Deutschland geht es uns eigentlich in der Hinsicht ganz gut, dass ich eigentlich jeden Tag die Gewissheit habe, wenn ich morgens den Wasserhahn aufdrehe, dann kommt Wasser raus und ich kann Wasser trinken. Und das mit einer absoluten Zuverlässigkeit. Das ist, könnte man sogar sagen, das ist so ein bisschen so ein Markenzeichen von einem guten Versorger. Also jemand, der das nicht anbieten könnte, da wird man wahrscheinlich schnell den Vertrag kündigen und woanders hinwechseln. Und ich glaube, manchmal denken wir aber in Bezug auf den Glauben, in einer ganz ähnlichen Kategorie von Gott. Gott versorgt uns in allem, was uns essentiell erscheint und er tut es bei den Sachen, die uns so wichtig sind, dann bestimmt mit einer hundertprozentigen Zuverlässigkeit. Mit Gesundheit, mit genug finanziellen Möglichkeiten, mit dem erhofften Job, mit Harmonie in der Familie, mit gesunden Kindern. Und wenn wir Christen sind, vielleicht glaubt man das, manchmal gar nicht so bewusst, aber unterschwellig, dann wird es doch bestimmt Gott uns in all dem versorgen. Gott, der große Energieversorger unseres Lebens. Aber so charmant, wie dieses Bild von Gott vielleicht ist, so unrealistisch ist es auch. Einmal unrealistisch, wenn wir in die Bibel schauen, denn schaut euch mal die Situation von Zacharias und Elisabeth nur an diesem einen Beispiel an. Und wir finden das, glaube ich, an ganz vielen Stellen. Ihr Leben, wenn wir es uns angucken, bis zu diesem Moment, war absolut keine reine Versorgungsgeschichte. Die Zeit, wo alle ihre Freunde Kinder gekriegt haben und alles drumherum irgendwie weitergegangen ist, war bei ihnen vorbei. Und auch die späte Schwangerschaft war lange Zeit keine Versorgungsgeschichte. Und auch, das ist, wenn wir in die Bibel schauen, aber auch, wenn wir unser eigenes Leben schauen. Wenn ich in das Leben manchen von euch vielleicht gucke und manche von euch kenne, dann merken wir, dass es bei Gott auch da nicht immer so funktioniert. Ganz praktisch in unserem Leben. Gott als der, der selbstverständlich als mit all dem versorgt, was wir uns wünschen. Aber Krankheiten, Einsamkeit, Perspektivlosigkeit gehört doch irgendwie zum Leben von manchen von uns irgendwie dazu. Gott wirkt nicht immer so in der Form des Versorgers, zumindest nicht in unserer Wahrnehmung. Manche sind krank und bleiben krank. Manche haben keine gesunden Kinder. Manche sind einsam und finden keinen Partner. Manche bekommen nie Harmonie in ihrer Familie. Bei manchen bleiben manche Fragen irgendwie offen. Also diese hundertprozentige Versorgungsglaube auf der einen Seite passt irgendwie nicht zu unserem Leben und passt irgendwie auch nicht zu den Texten, die wir hier in der Weihnachtsgeschichte sehen. Das Problem daran ist, wenn wir, glaube ich, aber mit dieser Perspektive groß geworden sind, wenn das eine Perspektive ist oder wo ich meine ganze Hoffnung und mein ganzes Glückshoffnung rangesetzt habe in meinem Leben, auch in den Glauben, dann ist es, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, dass irgendwann große Enttäuschung kommen wird. Und die tut weh. Und was manchmal passiert, und ich habe tatsächlich mit Christen mich schon unterhalten, dass genau dann was einsetzt, nämlich dass man merkt oder in Frage stellt, ey, ist das mit dem Glauben überhaupt was für mich? Also wenn das nicht passiert, diese Versorgung, vielleicht rechne ich im besten Fall einfach nicht mehr damit, dass Gott jetzt noch aktiv bei mir wirkt oder im schlechtesten Fall, dass ich sage, pff, also eigentlich kann ich das doch mit diesem Glauben auch ganz aufgeben und ganz lassen. Aber wie kommen wir da raus? Mein dritter Punkt, was bedeutet ein Glaube an Wunder? Ich glaube, da, wo wir in solchen Situationen festgefahren sind, und das trifft vielleicht nicht für alle für euch, aber vielleicht für einzelne von euch gerade auch zu, ich glaube, da kann uns so ein Glaube an Wunder im Gegensatz dazu echt total helfen. Glaube an Gottes Versorgung zu 100% und ein Glaube an Wunder sind, glaube ich, zwei sehr gegensätzliche Sachen. Der Glaube an Wunder, würde ich aber sagen, ist viel tragfähiger und ein Ausweg aus dieser vielleicht auch Enttäuschungsfalle. Warum ist das so? Ich glaube, wir haben etwas, was das Typische einem Wunder ist, dass etwas Unnormales passiert. Alle sind überrascht und das ist total wichtig. Das bedeutet, dass eigentlich die biblische Lehre beinhaltet, dass Wunder nicht normal sind, sondern dass es einen scheinbaren normalen Lauf der Dinge gibt ohne Wunder, dass kein Wunder passiert, dass man in den Tempel geht und kein Engel steht da, dass man in einem bestimmten Alter keine Kinder mehr bekommt. Selbst für jemanden, der an Wunder glaubt, sind Wunder irgendwie niemals normal, sondern manchmal scheint es so, dass normal normal ist. Aber ich glaube, wenn ein Wunder geschieht, ist es immer etwas Außergewöhnliches, immer etwas, wo ich selbst als Christ wahrscheinlich sage, boah, krass, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Und ich glaube, das heißt deswegen, an Wunder zu glauben, zwei Dinge zugleich. Ich glaube, zu einer Seite heißt es, das Herz, die Tür vielleicht von seinem Herzen, ganz weit aufzulassen für diese Möglichkeit und diese Hoffnung darin zu haben, dass Gott alles kann. Dass Gott eingreifen, vielleicht auch eingreifen wird, dass er etwas tut, dass er das sieht. Und auf der anderen Seite irgendwie auch den Blick zu haben, dass unser Leben, auch wenn wir Christ sind, aus unserer Sicht irgendwie manchmal einen normalen Verlauf zu gehen hat. Und ich irgendwie auch damit rechnen muss und ich das nicht einfach irgendwie fromm wegwischen kann. Und ich glaube, damit hat dieser Glaube an Wunder auch eine sehr lebenszugewandte Seite. Denn da, wo ich merke, dass jemand leidet und dass es ihm nicht gut geht, da kann ich mitleiden, weil ich sage, das ist eine Realität. Und ich muss es nicht mit frommen Sprüchen irgendwie wegwischen. Und trotzdem habe ich mein Herz offen für diese Möglichkeit. Gott, du bist doch einer, der das kann, der eingreifen kann. Und ich glaube, wenn wir an so einen hundertprozentigen Versorgungsglauben denken, dann, wenn Dinge passieren, die gut sind, dann denken wir, ja, das ist ja selbstverständlich, sehr logisch, damit rechne ich ja. War zu erwarten, ich bin nicht überrascht. Und ich glaube, in so einem Glauben sind wir manchmal nur dann überrascht, wenn es auf einmal nicht passiert. Und wie viele Gespräche hatte ich, wo Menschen genau das ausgedrückt haben? Ey Gott, wie kann das denn sein? wie kann es sein, dass das jetzt gerade passiert? Dass das nicht passiert, so wie ich mir das wünsche? Das Tolle an der Wunderperspektive ist, dass es irgendwie einen anderen Umgang für diese Herausforderung und gleichzeitig für die Hoffnung uns mitgibt. Ich weiß, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt, aber ich darf mich an Gottes Wirken irgendwie festhalten. Ich kann nicht erwarten, dass ich alles zu 100% bekomme, wie ich mir das wünsche, aber ich darf damit rechnen und darauf hoffen, dass Gott mich überrascht. Überrascht. Dass mich wundern kann. Und vielleicht zum Schluss ein kleiner Gedanke. Warum können wir denn so einen Glauben haben, wenn wir doch irgendwie merken, dass unser Leben manchmal ganz anders ist? Ist es nur irgendwie eine Vertröstung daran, dass ja vielleicht irgendwie noch die Hoffnung ist, und das ist nicht das, was ich sagen will, dass vielleicht mal irgendwann was passiert? Warum können wir uns daran festhalten? Ich glaube, Weihnachten, und deswegen auch sind wir diese Vorbereitung, ist eigentlich eine Zeit, wo wir uns daran erinnern, dass ein großes Wunder, große Wunder von Gott bereits passiert sind. Bereits passiert sind für mich. Und egal, ob du gerade die Wunder in deinem Leben erlebst oder nicht, Wunder sind bereits geschehen. Nehme zum Beispiel Maria und Josef, die Hauptpersonen so ein bisschen in der Weihnachtsgeschichte, dass sie ihren Sohn Jesus Christus auf die Welt gebracht haben. Dieses Wunder ist nicht nur für Maria und Josef passiert. Maria wäre wahrscheinlich damals froh gewesen, wenn es auch ein bisschen anders gelaufen wäre, ein bisschen unspektakulärer, unwundersamer. Aber es ist passiert, nicht nur für Maria und Josef, sondern für uns alle. Ein Wunder für die ganze Welt und deshalb auch ein Wunder für dich und für mich. Dass Gott selbst in unserem Leben mit all den Hochs und manchmal den Tiefs und den Hoffnungslosigkeiten reinkommt, ganz persönlich, als Mensch in Jesus Christus. Und das, was da passiert, sind nicht nur ihre Wunder, sondern es sind unsere Wunder. Und vielleicht freut ihr schon auf den Weihnachtsgottesdienst, wenn wir hier zusammen singen werden, O du Fröhliche, O du Selige, freue dich, Christenheit. Ist nicht korrekt, der Text komplett, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, wir singen doch dabei nicht von individuellen Wundern. Also, mein Job ist erschienen. Gesundheit ist erschienen, Beförderung ist mir verliehen worden. Nein, wir singen, Christus ist erschienen, uns mit Gott zu versöhnen. Wir singen davon, dass Gott Rettung für die Welt bringt. Das steht in diesem Lied. Wir singen von gemeinsamen Wundern, die deswegen auch deine und meine Wunder sind. Und das sind Wunder, die uns von einer Versorgung berichten, die absolut 100% zuverlässig ist. Unser ganzes Leben lang. Denn dieses Wunder von Weihnachten, dass Gott Mensch wurde, ist bereits geschehen. Das Wunder, dass Gott uns in Jesus so nahe kommt. Und ich kann euch sagen, und die, die mich schon länger kennen, wissen das, dass ich hier sehr oft hier vorne stehe. Sehr oft hier vorne stehe und von dieser Liebe von Gott berichte. Davon erzähle, ich habe schon oft davon gesungen, ich bin klein aufgewachsen, tatsächlich in Kirche. Und bei mir war es tatsächlich in den letzten Wochen, und auch letzte Woche noch, ganz konkret, dass dieses Thema, auf einmal ich gemerkt habe, ey, dass Gott mich so sehr liebt und mich damit in dieser Liebe 100% versorgt, zuverlässiger als die Stadtwerke Cottbus, das ist für mich absolut nicht normal, sondern wieder ein Grund, mich absolut zu wundern. Es gibt einen Gott, der mich liebt und zwar völlig unabhängig davon, was ich tue und wie ich performe. Es gibt einen Gott, der an meiner Seite ist, in den guten, aber auch absolut in den herausfordernden, schweren Zeiten. Es gibt einen Gott, der mein vielleicht Fehlverhalten, wie man es so sagen könnte, nicht niemals mit Liebesentzug bestraft. Es gibt einen Gott, bei dem es irgendwann, und das haben wir letzten Sonntag beim Ewigkeitssonntag gefeiert, irgendwann diese Perspektive schaffen wird, dass es ein neues Normal gibt. Ein Normal, wo es normal ist, dass Leid, Hoffnungslosigkeit, Sorgen, Fragen, Probleme nicht mehr da sein werden. Ein Gott, der uns so sehr liebt, dass er, wenn er mich sieht, aber auch wenn er euch sieht, vor Freude jubelt und sagte, dich will ich und du bist mir so wichtig. Dieser Gott, der an Weihnachten auf diese Welt kommt, dieses Wunder darf und kann uns immer und immer wieder überraschen, aber es steht fest, ein für alle Mal, für jeden von uns. Und ich glaube, dieses Wunder kann uns helfen, in diese Falle von selbstverständlicher Versorgung zu rutschen, wo ich bei Krisen nicht mehr weiter weiß und alles in Frage stelle und gleichzeitig komplett erwartungslos zu werden und hoffnungslos zu werden und denke, ja, ich habe auch nichts mehr zu erwarten. Sondern es zeigt uns, dass in diesem Normalen ein Gott dabei ist, der einmal alles tun kann, und ich weiß nicht, ob er das alles tun kann, was ich mir wünsche. Ich darf darauf hoffen, aber der in diesem ganzen Normalen an meiner Seite ist und mich liebt und mich nicht alleine lässt. Und ich persönlich habe es in meinem Leben erlebt und ich glaube an Wunder. Ich habe es erlebt, wo das passiert, und ich glaube, es ist etwas, wo wir uns dran festhalten können. Und ich möchte schließen mit 4 Zeilen aus einem alten Lied von einem Dichter und Liederschreiber Paul Gerhardt. Er kommt hier übrigens ganz aus der Nähe, aus Lübben. Er hat im 17. Jahrhundert 4 Zeilen in seinem Lied Befiehl ihm seine Wege, folgende 4 Zeilen geschrieben. Er hat es so ausgedrückt: Ihn, also Gott, ihn, lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Gott ist nicht berechenbar. Das Einzige, wo wir ganz sicher wissen, ist dieses Geschenk von Weihnachten, dass Gott uns nahe kommt, uns liebt. Und das ist, was du entdecken darfst und hoffen darfst auf diesen Gott. Dieser Text im Advent laden uns ein, das zu erleben, ein Gott, der euch liebt und wo wir uns wundern werden. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Perspektive hier in diesen Weihnachtstexten. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Hoffnungslosigkeit kennt, nicht einfach wegwünscht, sondern wir immer wieder sehen, der es ganz persönlich angeht. Dem Menschen nicht egal sind, auch wenn es vielleicht manchmal so scheint. Dem wir nicht egal sind. Und Vater, ich möchte dich bitten für die unter uns, denen es gerade vielleicht so geht. Gott, wo bist du? Wo kann ich dich noch erwarten, dass du ihnen zeigst, welche Perspektive da ist, wie sie ihr Herz vielleicht aufmachen können für das, was du noch für sie hast, diese Tür aufbehalten können und trotzdem irgendwie sehen können, dass manches auch irgendwie scheinbar normal läuft. Ich danke dir aber auch, dass es Normalität ist, seit du auf diese Welt gekommen bist, dass du uns liebst. So unverständlich wie das ist und wie das nie normal wird, ist es doch das, was wir so sicher wissen dürfen. Ich danke dir für die Freude darüber und diese Verwunderung, die ich immer wieder erleben darf. Und ich möchte dich bitten für heute, für Leute, die das vielleicht zum ersten Mal hören oder wieder ganz neu hören, dass du uns ein Staunen und ein Verwundern und ein Überraschtsein für diese Liebe, für dein Kommen an Weihnachten ganz neu schenkst. Amen.